Der Club lässt das Kleeblatt träumen. Wir reden mal wieder über Überschriften. Diese stand letzte Woche auf der Seite 1 der Nürnberger Nachrichten. Ich verspreche hoch und heilig, ich habe sie nicht verfasst, sondern tatsächlich ein Fürther. Sie hat aber mal wieder gezeigt, wie groß das Empörungspotenzial rund um die Spielvereinigung Fürth ist. Die Überschrift stand da, weil der erste FC Nürnberg 1:1 gegen Bochum gespielt hat, während die Spielvereinigung 4:2 in Paderborn gewonnen hat und deshalb die Spielvereinigung noch Chancen auf den direkten Aufstieg hatte. Aber naja, wir müssen uns vielleicht dafür entschuldigen, weil heute, am Montag, den 24. Mai 2021, wissen wir, dass es nicht dieses 1:1 gegen Bochum war, des ersten FC Nürnberg, das der Spielvereinigung geholfen hat, sondern das Unentschieden gegen Kiel ein paar Wochen zuvor. Also gern geschehen, liebes Kleeblatt, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ihr hört KADEP, den Aufstiegsmacher-Podcast. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir verbunden sind die beiden Herzensfürther Florian Zenger, hallo,
Servus.
und Uli Dickmeier.
Servus.
Servus. Wir reden heute nicht so viel übers Kleeblatt, würde ich sagen, sondern bleiben dann doch diesem Podcast-Motto hier durch und kümmern uns um den
Dabei
Elftplatzierten.
wäre ja tatsächlich das Kleeblatt Kadepp, also.
Das stimmt. Das Kleeblatt ist Kadepp, aber das verwirrt mich und damit hoffe ich auch
Alle anderen auch.
alle anderen auch. Deshalb versuchen wir so eine einigermaßen normale Ausgabe dieses Podcasts hinzubekommen, bevor es in die Sommerpause geht. Endlich sind wir alle erlöst. Ja, Thomas Korell erzählt uns nochmal, wer unser Sponsor ist, für alle, die es vergessen haben. Und dann geht's um Noten, Expected Goals und natürlich um Laufwerte und Distanzschüsse. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Flo, du hast Ferien.
Ja,
große Begeisterung.
ich brauche noch ein bisschen zum Runterkommen, aber es war dringend nötig.
Wie war das Abi? Letzte Woche, als wir hier mit Hanno Behrens gesessen sind, saßt du in Fürth und hast ein Abi überwacht mit strengem Auge.
Ich habe auch bewertet und Aufgaben gestellt. Also es war ist bei uns an der FOS ist es ja so, du hast eine vorgelagerte mündliche Prüfung in Englisch und das ist eine Gruppendiskussion, also drei oder vier, manchmal auch fünf Leute sprechen auf Englisch über ein Thema und haben da noch unterstützendes Material dazu. Ja, Statistiken zum Teil.
Und
man wird mich nicht los. Nein.
habt ihr über Fußball auch gesprochen, oder ist das
Nein,
dann? Nein.
es war zumindest bei uns war keines der Themen Fußball, aber diejenigen, die ich da am Montag geprüft waren, die waren außerordentlich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche Notenschnitte sagen darf, aber die
Doch,
Eins war
also
vom Komma. Also,
oh, Wahnsinn.
ja, also die
Toll.
waren richtig, richtig gut. Es war, also,
Schöne Strebergeneration, die du da
na,
herangezüchtet hast.
ist einfach gut.
Aha.
Gleichzeitig parallel dazu ist es auch nochmal passiert. Das war dann die Klasse, die ich als Klassenleitung habe. Die soll ich ganz herzlich grüßen, nämlich den Erik, den Carlo und den Patrick aus meiner Klassenleitungsklasse, weil die nämlich tatsächlich mir gesagt haben, sie hören den Podcast immer.
Na dann, Grüße auch von
Also,
uns und darf man jetzt schon zum Abi gratulieren eigentlich? Nee, ne? Das ist
nee,
ja.
weil das ja nur die mündliche war. Wobei,
Ja.
wenn man im mündlichen Abi in Englisch gut genug abschneidet, dann kann man im schriftlichen auch null haben und trotzdem noch keinen Fünfer am Ende haben, weil das
Okay.
zählt ein Drittel. Aber ansonsten, die schriftlichen Prüfungen sind ja an der FOS erst danach, also nach den Pfingstferien ab dem Donnerstag.
Ich war damals tatsächlich auch im schriftlichen Englisch-Abi sehr gut, was mich ein bisschen überrascht hat, den Rest der Schule aber vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und es waren Jubelstürme, Sensationen, es wurde mir Betrug unterstellt, alles Mögliche. Keiner hatte damit gerechnet, dass ich auch mal irgendwie so eine halb gute Note. Uli, deine
Ja,
Abi-Fächer?
Wollte ich gerade sagen, also Abi-Fächer waren Deutsch, Englisch, Bio, Religion.
In Deutsch war ich
Ich,
katastrophal.
deswegen bist du Journalist
Genau.
geworden.
Ich glaube, da hatte ich 3 Punkte im Abi oder sowas, was echt, also,
Ja. Ich hatte das Glück, in der Phase Abitur zu machen, wo man mal nicht in Mathe Abitur machen musste. Mhm. Das hat mir den Kopf gerettet, glaube ich. Aber meine Eingangsfrage damals im Bio-Kolloquium war übrigens, wie der Club gespielt hat.
Die du gestellt hast oder die da gestellt wurde?
Die mir gestellt wurde. Also mein Biologielehrer war auch mein Sportlehrer, der wusste auch um meine gewisse Affinität zu diesem ersten FC Nürnberg. Und um das Eis zu brechen, hat er mich erstmal gefragt, wie denn der Club am Wochenende gespielt hat. Dann haben wir über den Club gesprochen.
Und weißt du noch, übrigens, wie er damals gespielt hatte? Ja.
Oh Gott, vermutlich verloren.
Wahrscheinlich war das auch deine Antwort. Ja.
Deswegen nur 9 Punkte.
Ja, so stelle ich mir immer den Unterricht bei Florian Zenger vor.
Das besagter Biologielehrer ist übrigens der Vater der Tochter, die derzeit die Freundin von unserem Kollegen Gloser ist. Also so klein ist die Welt, ne?
Eieiei, das war jetzt aber
damit kompliziert.
Damit haben wir jetzt.
Der Schwiegervater vom Gloser quasi.
Das ist sozusagen,
ja. Ja, okay.
Damit haben wir heute den Gerch schon gleich am Anfang.
Also schöne Grüße nach Pegnitz und überhaupt.
Ja. Gut.
Ja. Aber dann hatten wir alle Deutsch-Englisch als Abi-Fächer. Ist ja auch interessant.
Ja. Ich dann tatsächlich noch, was hatte ich noch? Chemie? Erstaunlicherweise. Ja, ich war immer katastrophal in Chemie, bis dann in der Kollegstufe es nur noch um Kohlenwasserstoffverbindungen oder sowas ging. Und das war dann so einfaches Baukastendings, dass ich in Chemie Abi gemacht habe. Und in Geschichte. Also das einfachste Abi habe ich mir halt rausgesucht, dass man sich irgendwie, das ist, wenn...
Nee, das war Religion.
Religion, ja. Das hat meine Frau auch. Die ist aber, glaube ich, sogar mal das erste Mal durchgefallen oder sowas durch. Ah ja, muss ich sie nochmal fragen. Ich will jetzt ist die Ehre schon besudelt. Aber gut, wie kommen wir denn jetzt?
Meine Frau und ich haben tatsächlich die identische Punktzahl im Abi.
Okay.
Also diese 630 von 900 oder was auch immer das sind. Also wir hatten genau, wir waren quasi identisch und ich glaube...
Und so habt ihr euch kennengelernt. Was für eine Love-Story.
Nee, die ist ja 5 Jahre jünger. Also von daher, okay. Aber wir haben uns tatsächlich an der Schule kennengelernt.
Okay. Wie viele Punkte hattest du? Ich habe keine Ahnung mehr. Uli, weißt du noch, wie viel?
Ich weiß meine Abi-Punkte noch, ja.
Ich glaube weniger als der Club heuer, aber ich könnte es nicht
sagen. Aber erst ab Schalke wird's dann bedrohlich.
wird's kritisch.
Ich habe für meinen Bundesliga-Rückblick, der morgen in der Zeitung erscheint, in den NN und in der NZ, habe ich das Wort Schalkig erfunden. Finde ich sehr gut. Weil Robert Lewandowski hat ja das Wort legendärisch erfunden am Wochenende. Und dann dachte ich mir, ich darf auch eins erfinden und das ist Schalkig.
Aber findest du nicht ständig Wörter?
Ja, aber jetzt gebe ich es halt auch zu. Sonst tue ich immer so, als würden die eh im Duden stehen. Aber jetzt, das Schalkig will ich, dass es mal auf mich zurückgeht, auf Wikipedia, erfunden von Fadi Kiblawi im Mai 2021. So, jetzt schnell Fußball.
Nach einer Viertelstunde ungefähr.
Genau. Der 1. FC Nürnberg hat ein Fußballspiel gewonnen, kommt gar nicht so selten vor in letzter Zeit. 2:1 in Hannover. Habt ihr es euch Hand aufs Herz die kompletten 90 Minuten über angeguckt oder seid ihr dann doch das ein oder andere Mal hinüber geswitcht zu der sogenannten Konferenz auf Sky? Grüße an den Kollegen, der gestern das Spiel in Hannover kommentiert hat und erstaunliche gefühlte 15 Minuten darauf bestanden hat, dass Tim Latta ja das 1:0.
Es ist, ich fand es aber sehr, sehr sympathisch, als er dann gemeint hat, er gönnt dem Latta ja jetzt aus sehr persönlichen Gründen noch ein Tor.
Nicht mal
ein
Tor.
Und ich muss auch sagen, an sich fand ich das erstaunlich gut. Also, weil war ja wohl einer, der normalerweise nicht so viel kommentiert, weil sie brauchten halt 9 gleichzeitig Kommentierende.
Ja.
Und von daher fand ich es aber eigentlich ganz angenehm.
Wobei er auch gesagt hat, Johannes Geis wäre in dieser Saison richtig aufgeblüht. Da kann man natürlich auch durchaus kontrovers drüber diskutieren.
Hat vorher mit mir telefoniert. Das ist auch ein schönes wiederkehrendes Element, wenn all die Sky-Kommentatoren immer wieder behaupten, dass die Distanzschüsse von Johannes Geis eine so großartige. Da kichere ich dann immer ein bisschen und streichel über den Zenger-Altar, der bei mir im Herrgottswinkel steht. Ja, also, habt ihr Konferenz auch geguckt oder nur nur den ersten FC Nürnberg.
Also ich musste ja gucken, weil ich musste ja Noten geben und sollte mir vielleicht auch ein bisschen zugeschaut haben, wenn man Noten gibt. Aber ich gestehe, dass auf dem Handy dann auch Fürth nebenbei noch lief und so mit einem Auge habe ich da einmal rübergeschielt.
Dito. Ah, also, okay. Wobei bei mir war es am Ende, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es so bis zur, ja, so bis zum 2-1 ungefähr, bisschen, habe ich relativ viel Club geschaut, erste Halbzeit nur Club und da lief am Tablet mit Zeitverzögerung die Konferenz und dann irgendwann in der zweiten Halbzeit habe ich dann gedreht und dann lief auf dem Fernseher mit Ton die Konferenz und der Club auf dem Tablet und ja. So war, da war dann am Ende war dann die Konzentration tatsächlich irgendwann nur noch bei der Konferenz, weil auch, muss man ja auch sagen, es ist ja dann in Hannover eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel passiert.
Ja, genau, so ging es mir auch. Ja, die Spielvereinigung Fürth steigt auf, der VfL Bochum steigt auf und Holstein Kiel wird jetzt in der Relegation scheitern, oder? Um das nochmal den Schlenker zu machen, ist schon bitter für Kiel.
Ja, ist mal abschauen, wie sie das jetzt noch verkraften, diese zwei Spiele, aber man merkt halt schon, dass sie langsam platt sind, was ja irgendwie nachvollziehbar ist. Ja. Nach diesem Mammutprogramm.
Geht mir auch so. Ich denke, rein gefühlt ist es jetzt sowohl physisch als auch psychisch schon ein enormer Rückschlag für Kiel. Man hat es, glaube ich, letzte Woche schon so gemerkt, dass sie wirklich am Ende sind. Ich meine, die zwei Spiele vorher da gegen Hannover und gegen Regensburg sind sie ja schon ordentlich. Hatten so ordentlich Glück oder sehr viel Willen und das war dann am Ende einfach so, dass man jetzt dann gemerkt hat, nach dem Spiel, dass sie da letzte Woche verloren haben, jetzt geht nichts mehr. Da kam dann auch kein Aufbäumen. Klar kannst du sagen, wenn Serra da das 2-2 macht, wo er frei vorm Tor steht, dann wird vielleicht nochmal anders laufen und dann vielleicht Fürth auch das mitkriegt und ein bisschen nervöser wird, aber ja, am Ende war es halt dann doch einfach, denke ich, die fehlende Kraft und auf der anderen Seite natürlich ein Serdar Dursun, der irgendwie am Ende der Saison plötzlich nochmal voll aufgedreht hat.
Ja. Freut ihr euch auf eine Saison ohne Derby? Uli sowieso?
Ja. Mir war das ja viel zu viel Gedöns.
Ja, ist ja auch nicht gesagt, dass es ohne ist. Ich meine, gibt ja einen DFB-Pokal. Also.
Verschreiß nicht.
Ja, das stimmt.
Dann zumindest in der ersten Runde geht's nicht gegeneinander. Aber
okay. Zweite Runde Derby im DFB-Pokal. Hier hört ihr es als
vielleicht
erstes.
Vielleicht steigt ja Ingolstadt noch auf. Das wird ja dann aus gewissen Kreisen dann auch immer gerne als Derby tituliert.
Ja, aber nicht hier.
Nicht von uns.
Nicht von uns. Nein. Und Ingolstadt soll bitte nicht aufsteigen.
Nee.
Das ist... Wer spielt Relegation? Schmiedes, oder?
Ja, Kerk und Schmiedes, ja.
Kerk und Schmiedes. Naja, die deichseln das schon nach dieser bärenstarken Saison mit dem VfL Osnabrück. werden sie das Ganze auch noch krönen? Habt ihr am Samstag dann auch Michael Kölner geguckt, wahrscheinlich beide, oder? Weil ihr sonst auch nichts Besseres zu tun hattet.
Ich habe es vor allem geguckt, weil ich die Daumen gedrückt habe, dass Ingolstadt möglichst dramatisch scheitert, aber es ist leider nicht passiert.
Ja,
also die Chance auf das dramatische Scheitern wird jetzt weitergeführt.
Ja,
also,
genau.
Also die Steigerung für Ingolstadt ist natürlich eigentlich jetzt in der regulären Spielzeit in der 96. Minute entweder aus in der Verlängerung oder gar im Elfmeterschießen.
Elfmeterschießen wäre großartig.
Ja. Mit Stefan Kutschke, der den Elfer daneben setzt.
Ja, und Kerk macht den letzten
Treffer. Ich bin so ein schlechter Mensch, aber es gibt so gewisse Personen im Fußball und da gehört Stefan Kutschke dazu, die mich einfach... Also ich bin normal nicht... Ihr wisst, ich bin nicht sehr emotional, aber bei Ingolstadt und bei Stefan Kutschke werde ich irgendwie sehr schnell emotional.
Weil echt? Ich wäre durch Thomas Oral viel mehr getriggert. Irgendwie.
Ja,
da,
das, auch.
Deshalb fand ich es sehr cool, dass Michael Kölner nach dem Spiel eine Stunde lang vor dem Stadion Bier getrunken hat mit den Fans und deshalb die Pressekonferenz ausfallen musste und die Ingolstädter sich darüber dann echauffiert haben. Naja.
Aber was, wenn wir schon bei der dritten Liga sind, was ich auch sehr lustig fand, dass Bayern München 2 abgestiegen ist, also als Meister absteigen, wie geht denn sowas?
Ja. Wer macht
das
denn sowas?
Ja.
Das ist unfassbar.
Ja. Wird's so nie geben, nie mehr geben und hat's auch noch nie gegeben.
Nee.
Gut. Womit wir beim ersten FC Nürnberg mal wieder angelangt werden, schauen wir mal, ob wir es diesmal länger aushalten. Wie lange wollt ihr über dieses Spiel sprechen?
Vier Minuten,
okay. Ja. Ich schaue auf die Uhr, jetzt ist es 14.23 Uhr, okay, 4 Minuten. Erik Schuranov, 2 Tore. Wir haben das endlich, in der letzten Ausgabe der Saison schaffe ich es endlich mal darauf hinzuweisen, dass wir seit Beginn der Saison einen Newsletter veröffentlichen. Oh. KDEP Newsletter kann man abonnieren auf nordbayern.de, hätte ich glaube ich in der ersten Ausgabe schon mal sagen können oder mittendrin, aber jetzt, heute habe ich ihn geschrieben und ich habe mal wieder Erik Schuranov, ich glaube zum gefühlt 17. Mal zum KDEP der Woche gemacht. Ja, guter Auftritt wieder mal, oder? Habe ich da was übersehen in meinem Konferenz zweigeteilten Blick?
Ja, also er hat halt das gemacht, was man von einem Torjäger erwartet. Das erste Tor war sehr schön, das zweite war nicht schön, aber effektiv. Ich fand, es ist ihm sicherlich nicht alles gelungen. Gab schon auch ein paar wegen unglücklichere Szenen, aber darüber jetzt zu reden, ist ein Quatsch. Also mit 19 Jahren ist das aller Ehren wert. Er hat 2 Tore gemacht, hat die 1,5 gekriegt bei mir, glaube ich.
Das siehst du, ich wollte gerade sagen, raten würde ich jetzt, ich hätte jetzt mal eine 4 geraten, nachdem wie du das eingeführt hast.
Nein, also mehr kann man ja nicht erwarten. Nein, ich wollte damit sagen, er ist sicherlich noch nicht am, da ist auch noch Luft nach oben, da geht noch mehr, aber dafür, dass er jetzt erst seit kurzem zweite Liga spielt, ist das ja aller Ehren wert. Und ich glaube, das ist wirklich jemand, auf den man sich freuen kann in der nächsten Saison.
Flo, welche Note hast du ihm gegeben?
Eine glatte 1.
Das also ist Großzügigkeit und dann nicht dieses kniefließrige 1,5.
Ja, ich glaube, insgesamt am Jahresende kann man schon mal.
Man sollte dem Digma ja die Zwischennotenstufen wieder abnehmen.
Das ich finde es super.
Ja. Okay, sonst irgendwelche Glanzlichter? Also Erik Schuranov ist die Hoffnung auf den Clubaufstieg 2022. Sonst noch was? Christian Martinia war gut, ne?
Hat auch eine 2 bekommen, ja.
Mhm. Absolut.
Ja. Dann beim Zenger bestimmt wieder eine 1.
Nee, auch nee. Glatte 2.
Okay.
War jetzt nicht, also war jetzt das Ding gegen Fallett war richtig
stark. Der erste nach 8 Minuten oder 9 Minuten, ja. Der Kopfball, der war stark, ja. Das andere muss er halten, aber,
ja. Aber
macht er auch nicht auch. Immer, insofern kann man dann schon das auch würdigen.
Genau. Ja, und der Uli und ich haben gestern ein bisschen per WhatsApp über Nikola Dovedan uns unterhalten, weil er kriegt halt immerhin zwei Vorlagen, die kann man ihm nicht nehmen. Kann man natürlich dann auch drüber streiten, kriegt er jetzt die Vorlage zum 2-1, weil das so wahnsinnig gut ist, was er da macht, oder einfach, weil Erik Schuranov halt ein Torinstinkt hat.
Na, aber das war eine gute Vorarbeit, wie er da rein
die Vorarbeit, ja, das ja, aber der Pass.
Naja.
Ja.
Ja. Er hatte selber noch eine gute Chance. Also.
Also in Erinnerung bleibt halt wieder die. Ja. Ja, und im Gegenzug kriegst du das 1-1 und das ist wieder das, was halt dann in Erinnerung bleibt. Also ich habe ihm eine 3,5 gegeben, lang mit mir gerungen. Hat dann auch noch eine Chance gehabt, einen Schuss, der knapp am Pfosten vorbeigeht. War auch nicht so schlecht. Also ich fand ihn das mal schon deutlich engagierter und besser im Spiel als sonst. Aber so ein Tor kann man halt einfach mal machen, dann steht es 2-0 und dann ist der Deckel drauf.
Schön, schöne Phrase. Noch was zu Dovedan? Ich bin cool mit Dovedan, deshalb.
Ja.
Drachenviereck hat funktioniert.
Ja, Drachenviereck ist jetzt etabliert.
Wobei mir Robin Hack auf der Position erneut nicht gefallen hat. Nee. Also das ist zu verspielt, zu eigensinnig, zu Durchsetzungsvermögen. Er hat den einen Pass auf Dovedan, spielt er sehr schön mit dem Außenriss, aber das war auch die einzige Situation. Und das ist derjenige, der jetzt meiner Meinung nach noch ein wenig abgefallen ist dann gestern. Der Rest war alles okay. Ja, 4,5, weil ich zum Saisonende ja auch mal gnädig sein will.
Das ist gnädig. Ja. Das ist gut. Jetzt sind die 4 Minuten rum, aber wir machen doch noch ein bisschen weiter.
Ja, also bei Hack ist es halt, also ich kann mich mit jemandem aus dem Profifußball unterhalten, der hat mal gesagt, wenn der Hack auf der 10 spielt, dann gibst du jede Hoffnung auf Ballbesitz auf. Weil er den Ball nimmt und halt einfach läuft.
Mhm.
Und dann irgendwann verdribbelt er sich. Also die wirklichen kreativen Zuspiele, das ist er halt einfach nicht. Da wäre vielleicht sogar eben das Tauschen von Dovedan und Hack sinnvoller gewesen und den Hack als zweiten Stürmer.
Mhm.
Ist schon klar, ich meine, wenn du Möller-Deli nicht hast, dann musst du halt irgendwie gucken, wie du die 10 besetzt in dem Drachenviereck. Und von daher, ja, wie gesagt, da wäre dann vielleicht auch eine Idee, aber das ist wohl bei jetzt beim Trainer momentan eher so der Stürmer.
Ja. Noch einer aus dem Drachenviereck, der nicht dabei war, Fabian Nürnberger.
Der war in Freiburg zur gleichen Zeit.
Exakt. er hat eine Insta-Story gepostet.
Inzwischen wieder gelöscht,
was beides ungefähr gleich clever ist. Ist es ein Done Deal? Spielt Fabian Nürnberger nächstes Jahr in der ersten Liga gegen die Spielvereinigung Fürth?
Seid ihr jetzt näher dran?
Also kürzlich hat Dieter Hecking noch gesagt, es lägen keine Angebote vor, aber das muss ja jetzt auch nichts heißen.
Ja, vielleicht war er auch nur früh in Freiburg, weil es halt da schön ist.
Ja.
Ist wirklich schön in Freiburg.
Also uns war
auch gerne hin. Ja.
Keine Ahnung,
wie es in Freiburg ist. Super Plattenladen.
Ich finde immer bloß, dass der Stau zum Stadion hin so
nervig
ist.
Aber das erledigt sich ja jetzt mit dem neuen Stadion.
Ja, na, schauen wir mal, was ihr da an Verkehrsführung einfällt, aber gut. Ja,
dafür hat es aber Tim Latta ja jetzt nicht bombastisch gut, aber man kann es zumindest spielen.
1-0 macht er halt stark, aber
dann, ja.
Platz 11, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am Ende in der Fernsehtabelle hat dieser Sieg auch nochmal eine knappe 500.000 Euro gebracht, wenn ich das
weiß keiner so recht, weil die Berechnung ja jetzt eine andere ist, weil jetzt irgendwie wenn es die alte Berechnung wäre, wäre man auf jeden Fall hinter Hannover, weil Hannover die Jahre vorher ja immer davor war, da hilft es nichts in der jetzigen Saison zwei Plätze davor zu sein, aber in der neuen zählt die abgelaufene Saison fünffach und jede andere nicht mehr so viel und deshalb kann es sein, dass das jetzt aufgrund dessen, dass Hannover auf 13 ist und nicht auf 12, kann es sein, dass das ausschlaggebend ist, aber diese Berechnung ist dann auch ein Mysterium für sich erstmal noch.
Okay, hast du irgendwas verstanden, Uli? Ja, ne?
Bitte? Wahrscheinlich. Was?
Ja, genau, okay. Das beruhigt mich. Ich bin auch relativ zeitnah ausgestiegen. Grundsätzlich die Saison. Großartig, so lala oder...
Naja, ich bin ja gerade dabei, einen Kommentar dazu zu schreiben. Jetzt auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Angefangen mit diesem Spruch von Robert Klaus, der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Der letzte Eindruck war jetzt eigentlich ganz ordentlich, muss man sagen, die letzten Spiele, wenn man das HSV-Spiel ausklammert. Aber die Saison, fand ich, hat schon sehr, sehr viele, wie hat Klaus beschrieben, Hänger gehabt. Also nicht nur im Januar. Nicht nur im Januar, wo ja gar nichts lief, bis auf das Spiel gegen den HSV wiederum. Und da waren aber schon auch danach noch viele Spiele, wo man, wir haben es ja hier oft genug debattiert, nicht zufrieden sein kann, sicherlich. Also am Schluss, die Entwicklung macht schon ein bisschen Hoffnung. In der Gesamtheit war die Saison aber trotzdem keine gute. Und so sorgenfrei, wie es der Trainer jetzt sehen möchte, war sie halt auch nicht.
Das hat der Zinger aber ganz anders beschrieben. Und damit hat er wahrscheinlich den Uli gemeint mit deinem Text bei Fans United.
Sondern tatsächlich einen anderen Kollegen, der heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Martin Funk, oder?
Ja. Ja.
Wo habe ich denn das vorhin mitbekommen eigentlich? Naja, egal. Ja.
Also herzlichen Glückwunsch. Weil mit dem habe ich gestern ein sehr langes, ausführliches WhatsApp-Gespräch genau über die Frage des Sorgenfrei gesprochen. Also eins gehabt und ich weiß es nicht. Ich denke, das ist tatsächlich so der Anspruch, wann ist eine Saison denn sorgenfrei? Ist eine Saison nur sorgenfrei, wenn man irgendwie immer so à la Heidenheim, das hat der Martin dann als Beispiel gebracht, oder ist sorgenfrei auch, wenn man halt in der Regel mindestens 5 Punkte weg ist von einem 16. Platz und nie so ganz akut runterfällt? Oder hat ein Clubfan an sich eigentlich nie eine sorgenfreie Saison, weil er immer Sorgen macht?
Ja, das wäre meine, das würde ich wählen. Ich nehme Variante C.
Aber man kann die Frage ja ganz einfach beantworten. Haben wir uns im Januar Sorgen gemacht oder nicht?
Ja, die Frage ist ja, heißt sorgenfrei, dass wir uns Sorgen machen müssen oder heißt es, dass die Verantwortlichen sich Sorgen machen? Weil die haben ja immer betont, sie machen sich keine Sorgen.
Ja, aber deshalb haben wir uns Sorgen gemacht.
Ja, einer muss es ja machen.
Ja.
Ja, erzählen können die ja viel. Das ist ja auch kein Geheimnis, wenn das Derby schiefgegangen wäre, das Rückspiel-Derby, wissen wir alle nicht, was passiert wäre. Ne? Also da war schon auch, sag ich mal, es wäre vielleicht schon eng geworden für einen Trainer. Ist ja kein Geheimnis. Das war so wegen die Trendwende, da haben sie es dann geschafft. Danach lief es dann halbwegs, aber also ich sage nach wie vor, das war keine sorgenfreie Saison. Es war auch keine langweilige Saison, es war keine lockere Saison. Es war eine anstrengende Saison mit vielen Tiefpunkten, mit wenigen Höhepunkten. Im Vergleich zur Vorsaison natürlich eine Verbesserung, muss man auch mal sagen. Und das muss man auch akzeptieren. Man muss halt die Ansprüche einfach runterschrauben. Man ist vor 2 Jahren abgestiegen mit dem Zweijahresplan.
Wie weit denn noch
wieder aufzusteigen? Naja, so ist. Man wollte vor 2 Jahren, hat man gesagt, man will innerhalb von 2 Jahren wieder aufsteigen. Jetzt ist das 2. Jahr rum, du bist auf Platz 11. Also haben jetzt die aktuell Verantwortlichen natürlich nichts damit zu tun, ist auch klar. Aber man muss sich ja irgendwo dran messen lassen. Und dann kann man jetzt trotzdem nicht sagen, die Saison war super. Die Saison war okay. Im Vergleich zur Vorsaison eine Steigerung. Aber jetzt keine Saison, also in 10 Jahren werde ich mich an kein Spiel mehr erinnern aus der Saison.
Das wird ein super Trinkspiel, das ich auf Twitter empfehlen werde, dass immer, wenn Uli Dickmeier Saison sagt, dass dann ein...
Habe ich
das
jetzt oft gesagt?
Also, und du, Flo, sagst, es war eine sorgenfreie Spielzeit? Du musst dich festlegen, das ist ja hier der knallhart
Podcast. Nein, ich persönlich habe mir natürlich auch im Januar Sorgen gemacht, aber ich bin natürlich auch in gewisser Weise natürlich
und du bist ja verantwortlicher beim 1. FC Nürnberg, also genau. Als der Einzige.
Nee, und von daher, ich eben klar, also ich denke, wenn man jetzt in den Januar geht oder auf diesen Spieltag, wo man dann nur noch Ende Januar nur noch 2 Punkte oder so weg war, von unten mal kurz, und dann kam das Darmstadt-Spiel und dann ging es halt doch. Das sind natürlich dann Sachen, wo man sagt, das war nicht komplett sorgenfrei, aber ich denke schon, dass es insgesamt eine Steigerung war und auch, ja, ich glaube, wir müssen uns auch so ein bisschen dran gewöhnen, dass es das auch schon...
Der Podcast der schlechten Nachrichten ist das heute.
Dass auch jetzt, wenn man nächstes Jahr nur, was weiß ich, sich um 2 Plätze steigert und am Ende auf 9 einfährt, dann ist das auch schon ein Erfolg, weil halt auch von oben nochmal andere Kaliber runterkommen, es kommen von unten, kommt mit Dresden, wenn Ingolstadt raufgeht, dann sind die auch noch, also Gott bewahre, aber es kann ja passieren, dann ist da auch nochmal eine Mannschaft, die anders gefestigt ist, die andere Möglichkeiten hat, klar weißt du bei Bremen und Schalke nicht, wie die jetzt in die zweite Liga finden, aber insgesamt ist es halt schon so, da sind dann auch Mannschaften wie St. Pauli und wie Darmstadt, die unglaublich gute Rückrunde gespielt haben, ja, wenn die Entwicklung weitergeht, sehe ich die auch weiter vorne. Also ich denke einfach, man kann jetzt nicht sich hinstellen und sagen, so, und jetzt erwarte ich einfach, dass man jetzt dann um einen Aufstieg mitspielt. Also, sondern ich denke, so eine Saison, die so ähnlich verläuft wie die jetzige, nur vielleicht mit etwas mehr Zeiten, wo man immer mal wieder ein Spiel gewinnt und nicht eine Phase drin hat, wo man gar nichts gewinnt, wäre dann schon das, was man vielleicht eher erwarten kann, als dass man jetzt sagt, oh ja, jetzt wird alles besser, weil jetzt ist man ja, hat man ja irgendwie die Innenverteidigung ausgetauscht und jetzt rockt man damit die Liga. Also ich glaube, dafür sind halt die Veränderungen nicht groß genug.
Ich erwarte den Aufstieg unter anderem, weil man die Innenverteidigung ausgetauscht hat, ja.
Und man muss einmal eines klar sagen, wie viele Punkte hat Fürth letztes Jahr gehabt?
Ich tippe mal so viele wie der erste FC Nürnberg.
44.
Wahnsinn.
11 Siege, 11 Unentschieden, 12 Niederlagen. Genau analog. Also das ist doch eigentlich klar, wo der Hase hinläuft.
Nächste Frage. Der erste FC Nürnberg hat ein neues Vorbild. Ja. Lässt erst das Kleeblatt träumen und dann schaut er sich ab, wie es gemacht wird.
Die Anzahl der geschossenen Tore ist auch noch gleich.
Oh.
Ja. Mit Wahnsinn. 46, aber die haben 45 kassiert letztes Jahr.
Der so tief ist der Club gefallen, dass der erste FC Nürnberg einfach die Saison der Spielvereinigung führt.
Copy
hat.
And paste.
Ja. Also, und das will man uns als Strategie verkaufen. Schöner.
Das wäre nicht schlecht.
Schöner Skandal. Naja, dann wissen wir jetzt, der erste FC Nürnberg steigt nächstes Jahr auf durch einen Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag. Dann wird es auch eine sorgenfreie Saison. Ich hatte die ganze Saison über Sorge. Mitunter wurde sie ersetzt von Panik, aber ja, ist ja dann ganz gut ausgegangen. Und ich meine, jetzt diese letzten 10 Spiele mit nur einer Niederlage, das kann man doch dann tatsächlich, wie du es über Darmstadt, glaube ich, gerade gesagt hast, kann man doch dann auch übertragen und sagen, ja, dann spielt der erste FC Nürnberg aber nächstes Jahr auch mal so eine richtig gute Runde.
Ausschließen kann man es nicht, aber ich halte es halt, wie gesagt, nicht für sehr wahrscheinlich, wenn man ja dann eben doch noch genug Baustellen hat. Man darf halt auch nicht vergessen, bei den 10 Spielen waren 4 Siege nur dabei und 5 Remis. Also ist natürlich dann auch so was, ist schon nochmal Unterschied zu Darmstadt, die ich glaube ich dann jetzt in den letzten 11 Spielen 26 Punkte oder so geholt haben. Also da. Allerdings interessanterweise auch mit einem völlig veränderten spielerischen Ansatz, nämlich plötzlich eben nicht mehr Fußball gespielt, sondern den Gegner einen Ball gegeben. Das ist natürlich auch bezeichnend.
Ja, in der, wie hast du es auf Twitter genannt?
Ich habe Zerstörerliga, bisschen ketzerisch, das ist vielleicht falsch, aber
das ist wirklich ketzerisch.
Aber es ist schon so, dass das in der Liga, das kann man ja auch sagen, die ersten 3, vielleicht sogar die ersten 4, wenn du HSV noch mitnimmst, spielen schon wenigstens Fußball und alle anderen neigen schon eher dazu zu sagen, so, die anderen sollen mal den Ball nehmen und dann gucken wir mal.
Ja, was also, dann aber auch ein doofer Ansatz ist, wenn dann 2 sich gegenüberstehen, die sich denken, geben wir mal den anderen den
Ball. Das hat man ja oft genug gesehen, wozu das führt.
Ja. Sure. Neuzugänge wollte ich noch mal so eine Art Zwischenbilanz. Hättet ihr die auch alle so verpflichtet, wie sie verpflichtet wurden? Wir haben uns, glaube ich, vor 2 Wochen über die Abwägung Mats Möller-Daly oder Fabian Nürnberger unterhalten. Die ist jetzt vielleicht getroffen, die Entscheidung. Mats Möller-Daly zumindest bleibt beim Club. 2 neue Innenverteidiger, Hübner und Schindler. Habe ich noch, wen habe ich da vergessen? Den
Jungen. Lino Tempelmann und Thailand,
genau. Dumann. Ja. Ja, sagt mal, wären das eure Transfers auch
gewesen? Ja, bei Christopher Schindler wird man abwarten müssen, wie er nach der Knieverletzung zurückfindet. Mhm. Aber ich glaube, was man so aus Huddersfield gehört hat oder wenn man so die Karriere verfolgt hat, ist das schon ein sehr gestandener, erfahrener Innenverteidiger mit Führungsqualitäten, wie auch Florian Hübner. Also ich glaube, dass man sich da schon verbessert haben dürfte. Ich gesagt, Georg Maikreider wäre das prinzipiell auch gewesen, war halt sehr verletzungsanfällig.
Ja, und so bei der Florian Hübner auch.
Macht ja schon wieder alles kaputt. Aber der ist vielleicht billiger.
Ja. Das weiß ich nicht, aber
günstiger.
Ich denke, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann beide Transfers an sich losgelöst voneinander total nachvollziehen, dass man sagt, man holt sich diese Art von Innenverteidiger. Ich kann aber, finde es nicht ganz nachvollziehbar, dass man die beide holt und nicht beim anderen neuen Innenverteidiger vielleicht auf jemanden Jüngeren, der keine Verletzungshistorie hat, setzt, weil ich meine, Florian Hübner hat, wenn man sich die Verletzungshistorie anguckt und wenn man sich auch so umhört, das Sprunggelenk scheint schon immer mal wieder lädiert zu sein, scheint nicht so ganz stabil zu sein. Bei Christopher Schindler, gut, der hat die eine schwere Knieverletzung, ist aber halt, ich glaube, 31 inzwischen, ist halt dann auch so ein Alter, wo bei einem Profi durchaus mal an den Punkt kommt, wo man danach vielleicht nicht mehr ganz so fit zurückkommt. Von daher, da hätte ich mir Ich finde beide an sich, na, kann man machen, aber beide gemeinsam finde ich Quatsch. Gewagt. Quatsch, weiß ich nicht, am Ende ist es das Duo, das sie in die Bundesliga führt und dann habe ich Quatsch gesagt, also deshalb sage ich nicht Quatsch.
Ja, jetzt habe ich Quatsch gesagt.
aber ich finde, das ist tatsächlich eine Überlegung, die man treffen, anders hätte treffen können, meiner Meinung nach. Von daher, da hätte es sicherlich auch andere Alternativen gegeben. Ist natürlich immer Frage des Budgets auch. Ich meine, die sind jetzt beide ablösefrei. Haben so viele ablösefreie Innenverteidiger, wo du sagst, die haben klares Zweitliga-Format. Mindestens gibt es dann auch wieder nicht. Und dann muss man halt manchmal auch sagen, naja, dann nimmt man die Verletzungshistorie bis zum gewissen Grad in Kauf. Also von daher, es ist schwierig. Ich meine, man hat dahinter mit Sörensen, mit Knote, ich weiß nicht, Schuwer bleibt. Ich weiß nicht, was mit Schatkus und mit Koratsch in der U21 ist. Ich meine, das sind auch nochmal zwei A-Nationalspieler, die aus der A-Jugend jetzt in die U21 dieses Jahr übergegangen sind. Da ist in der Innenverteidigung schon auch genug da intern, dass man sagt, ja, wenn die jetzt verletzt sind, da kann man es wagen. Also von daher, ja.
Halber Daumen hoch.
Jetzt habe ich schon wieder keine Lust mehr auf die neue Saison.
Dabei habe ich doch noch gar nichts über die anderen gesagt.
Der eine kann sich bei Freiburg nicht durchsetzen, der andere schafft es bei Dortmund nicht. Was wollen wir eigentlich? Ein Desaster.
Ja, nee, komm, jetzt sag was Positives über dich.
Thailand Duman ist für mich einer der 10 besten Regionalligaspieler in Deutschland. Also von daher, das ist schon mal... Das heißt, der hat auch auf jeden Fall Zweitligapotenzial. Da braucht man gar nicht drüber reden. Der hat bis zu seiner Verletzung, und das ist jetzt wieder die Einschränkung, aber zum Zeitpunkt der Verpflichtung hatte er diese Verletzung noch nicht, war das wirklich wirklich überragender Spieler bei Dortmund 2, hat als rechter Wingback meistens gespielt, also als Flügelverteidiger in der Dreierkette, also in Außen-, Mittelfeld- und Verteidigerposition bearbeitet, hat da unzählig viele Tore geschossen, hat die Standards geschossen, ist bei Düsseldorf eigentlich so im zentralen Mittelfeld ausgebildet worden. Der kann wirklich was. Also das ist ein Transfer, der mir sehr, sehr gut gefällt, weil das so die Kategorie ist, wo man mal was probieren kann, indem man sich sehr starke Regionalligaspieler oder sehr starke Drittligaspieler holt. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Ist ein guter Transfer. Weiß halt nicht, ob in welcher Position er eingeplant ist. Ist er jetzt also für einen der Achter im Drachenviereck eingeplant oder ist er als Rechtsverteidiger eingeplant? Den klassischen Rechtsverteidiger in der Viererkette hat er selten gespielt, hat aber auch gespielt. Also von daher, das ist ein Transfer, den ich sehr spannend finde, auf den ich mich auch freue. Auch wenn ich abseits des Platzes manches von ihm etwas seltsam finde. Wieder was anderes.
Ja. Das ist, wir kriegen hier kein Lob hin. Was interessiert mich jetzt? Was findest du abseits des Platzes seltsam?
Ja, also letztes Jahr die Pandemieleugnung von ihm da im Sinne von
okay.
Italien sei alles nur erfunden, und ich finde, ja gut, also Autos fahren kann jeder, wie er mag, das ist wurscht. Das ist einfach nicht mein Stil, aber das sei eben unbenommen.
Ja.
Genau, und ja, Lino Tempelmann.
Herzlich willkommen also, in Nürnberg.
Lino, ja. Nicht Lino, wie wir gelernt haben. Ne?
Genau, Lino Stanley Tempelmann. Ne?
Also danke an Mike Gräfin Krosse Krabbe, glaube ich, war das, die diesen Link gepostet hat, wo man dann auch wissen, wie er mit Vornamen heißt.
Genau. Also Lino Tempelmann ist, denke ich, ja, hat halt in den letzten Jahren ganz wenig Einsätze gehabt, halt auch, weil er dann irgendwann bei den Profis oben war und nimmer Regionalliga gespielt hat. Die andere Saisons sind zum Teil abgebrochen worden in der U19. Ich denke, das ist insgesamt momentan so ein bisschen schwierig. Das sehe ich jetzt auch, wenn man zum Beispiel dran denkt, dass jetzt ein Nils Pivanec den FCN verlässt. Der hat einfach in den letzten Jahren auch ganz, ganz wenig Pflichtspiele gehabt, und für die wird es wirklich schwierig, Vereine zu finden, weil mit was bietest du dich denn an aus den letzten 2 Jahren? Und bei Lino Tempelmann ist es so ein bisschen ähnlich. Der hat zwar 10 Erstligaspiele, aber relativ wenige Minuten. Wenn man sich das Profil so anguckt, seine Werte und so, dann erinnert er tatsächlich ein bisschen an Eduard Löwen. Sehr Zweikampf.
Gotteslästerung.
Ja, sehr zweig, ja, bloß halt nicht mit dem Körper von Eduard Löwen.
Ja.
Um das gleich einzuschränken. Er hat
immer irgendwas.
Ja, ich war bis vor ungefähr 7 Minuten, als ich diese Frage gestellt habe, dachte ich mir, naja, also so schlecht ist jetzt die bisherige Transferperiode eigentlich gar nicht gelaufen. Aber
nein, es ist ja auch nicht so, dass es, also es ist ja auch jetzt kein Transfer dabei, wo ich sage, um Gottes Willen, wie kann man das nur machen? Aber es ist halt alles.
Aber ein bisschen in die Richtung hat sich schon angehört.
Nein, eigentlich nicht. Jeder Transfer ist halt einfach eine Wette, und es geht darum, möglichst das Risiko zu minimieren. Und bei manchen Transfers sehe ich halt also die Risikominimierung nicht so wirklich. Aber den perfekten Spieler gibt es nicht, weil wenn der perfekt wäre, würde er nicht zum FCN wechseln.
Damals Robert Koch, aber das nur als kleine Fußnote.
Daher also auch immer ein bisschen einschränkend sehen. Also von den Anlagen her ist der Lino Tempelmann richtig gut. Zweikampfstark, kann einen guten Ball spielen, kriegt den Ball auch dahin, wo es dann gefährlich wird. Ist halt die Frage, ne, mit Spielpraxis und so weiter, inwiefern kann man das kann er da das kompensieren, dass er halt jetzt wenig gespielt hat in den letzten Jahren. Aber an sich schon auch nachvollziehbar ist halt die Frage, wie er eingeplant ist. Ist er als Achter eingeplant? Ist er so ein bisschen als Druckmittel für Johannes Geis eingeplant? Das wird sich aber dann wahrscheinlich
Rechtsverteidiger kann er ja auch spielen, heißt
es. Kann er auch spielen, kann Taylan Duman auch spielen. Andererseits gibt es ja wohl durchaus noch Gerüchte, dass noch ein richtiger Rechtsverteidiger kommen soll.
Also ein richtiger Linksverteidiger wäre auch nicht schlecht.
Ja, auch.
Uli, nach dem Gesagten jetzt, mit Blick auf die kommende Saison, machst du dir Sorgen?
Ist es eine sorgenfreie Saison? Oder ist das schon gestorben
jetzt? Ja, das fängt ja jetzt schon.
Denk gerade über einen Ressortwechsel nach.
Ja, gesagt. Das ist in die Wirtschaft. Ja, aber ein richtiger Rechtsverteidiger, nur das noch zur Anmerkung, ist ja auch schon im Verein mit Enrico Valentini.
Es war auch so hier gemeint, dass man noch einen holt, nicht, dass man keinen hat.
Ja, okay.
Jetzt hast Olli Sorg aber ganz schön in die Pfanne gehauen.
Ja, gut, das ist, nehme ich in Kauf.
Ja.
Das, ja, Oliver Sorg. Wie viele Einsatzminuten hat der in dieser Saison eigentlich, Oliver Sorg?
Immerhin die rote Karte.
Eben.
Stimmt, in Darmstadt, oder?
Ja. Ja. Ja, ohne den hätte es unglaublich gute Ende in Darmstadt, hätte es ohne Olli Sorg nicht gegeben.
Na gut, dann danke, Olli. Ich habe den immer mehr als defensiven Mittelfeldspieler
gesehen. Ja, das ist tatsächlich richtig, weil er nämlich tatsächlich mehr defensives Mittelfeld in dieser Saison, glaube ich, gespielt hat. Ja. Gestern auch wieder so ein paar Minuten.
Ja.
Also von daher, also er kommt auf 8 Einsätze in der Saison.
Naja.
Gar nicht. Aber ich glaube, er ist einfach wahnsinnig wichtig in der Kabine.
Ja. Ja.
171 Minuten, sagt Transfermarkt.de.
Und ein talentierter Holzverarbeiter.
Das ist absolut. Und er ist ehemaliger deutscher Nationalspieler. Aber da darf man ihn ja nicht drauf ansprechen.
Das mag er nicht so gerne.
Ja. Ja. Aber dabei ist, habe ich doch die Woche getwittert. Ne?
Mit Günther.
Genau, er ist ausgewechselt worden damals in dem Spiel nach 82 Minuten und dann kam Christian Günther. Aber der darf jetzt viele Jahre später, 7 Jahre später, darf der nochmal eine richtige Nationalmannschaft spielen und nicht in diesem Spiel gegen Polen, wo, ich weiß gar nicht, das ist ja auch so eins dieser unglaublich interessanten Spiele, wo du dann irgendwie ganz wirre Leute drin hast, irgendwie Sebastian Jung. Sorg. Ja, ist Sebastian Jung und André Hahn und Max Meyer und also schon eher Spieler, die dann selten nochmal zum Einsatz kamen. Aber auch Kevin Volland.
Max Meyer auch mit einer eher traurigen Karriere, wenn man so drüber nachdenkt. Ja,
aber der kann zumindest noch drin bleiben in der Bundesliga.
Ja. Oliver Sorg, die Frage hat mir tatsächlich auch Wolfgang Lars gestellt, deshalb bin ich jetzt gerade noch etwas verwirrter als sonst. Er rief mich an und fragte, wer für Günther damals vom Platz musste. Und mein erster Impuls war tatsächlich zu sagen Oliver Sorg, und dann dachte ich mir, das ist so absurd, das sag's jetzt nicht. Und dann war es Oliver Sorg. Aber gut, wer soll denn noch verpflichtet werden, um die Sorgen noch etwas zu vergrößern mit Blick auf die kommende Saison, eurer Meinung nach? Welche Positionen schweben euch noch vor, Uli?
Ich fände halt ein Backup für die linke Abwehrseite schon ganz hilfreich.
Also bei Tim Handwerker, du gerade schon so halb angedeutet
hast. Ich möchte nochmal
durch die Blume.
Also Tim Handwerker hat ja, Flo hat ja glaube ich auch schon getwittert, als einer von drei Spielern nur, und die anderen sind glaube ich Torhüter,
Matenja heißt der.
Innenverteidiger.
Genau. Innenverteidiger, damals, genau. Ja. Über wirklich jede Minute bestritten in dieser Saison. Und das hat man ihm halt irgendwann auch schon sehr angemerkt. Also da wäre vielleicht schon eine Alternative nicht verkehrt gewesen.
Ja.
Auch in Hannover hat man ihm das wieder angemerkt, fand ich.
Ja, ein junger Spieler noch. Der ist sehr viel
Verantwortung. Naja, jung ist ja Handwerker auch noch. Also.
Ja, meine ich ja, Handwerker. Ja. Deshalb,
ach so, das so, das als Backup irgendwo.
Ja, nee, das zur Einordnung bloß, damit wir hier nicht die nächste Karriere den Hunden zum Fraß vorwerfen oder so. Aber ja, Linksverteidiger fände ich auch ganz cool. Du auch,
Flo? Also ich denke beide Außenverteidigerpositionen. Also man muss es ja auch fairerweise sagen. Also selbst wenn jetzt Tempelmann und Duman da kommen und aber jetzt nicht so die klassischen Rechtsverteidiger sind, dann hast du ja, aber Olli Sorg hat das ganze Jahr lang halt keinen Druck auf Enrico Valentini gemacht. Wenn der fit war, hat er gespielt. Wenn er nicht fit war, haben Tim Latteyer oder Noel Knote da mehr Zeit draußen verbracht, die beide also definitiv keine Rechtsverteidiger sind. Und ja, von daher wäre es vielleicht also auf beiden Außenpositionen in der Abwehr durchaus auch sinnvoll, da nochmal nachzulegen. Ich denke auch, so ein klarer Sechser, der auch vielleicht ein bisschen defensiver noch ausgerichtet ist als Johannes Geis, den man dann in manchen Spielen vielleicht auch braucht, wäre nicht schlecht. Ansonsten sehe ich den Club eigentlich von der Kaderplanung relativ weit, gerade in der Offensive ist eigentlich jetzt sogar fast ein wenig viel, also im Sturm fast ein wenig viel da. Oder weiß ich nicht, wie Dennis Borkowski zum Beispiel nächstes Jahr auf seine Einsatzzeiten kommen will, wenn Schuranov, Köpke, Lohkämper, Scheffler alle fit sind. Und Besorg dann auch noch.
Oder wie Scheffler auf seine Einsatzzeiten kommen will.
Das kann auch passieren, ja. Also ich sehe tatsächlich, um den Bogen zum Spiel zu spannen, also bei Erik Schuranov sieht man, glaube ich, halt einfach, dass er unglaubliches Gespür dafür hat, wo er stehen muss. Das hat man ja schon beim Tor in Hamburg gesehen. Also das ist halt einfach so ein Instinktstürmer, also oder um es in neudeutscher Sprech auszudrücken, er weiß um die gefährlichen Räume und stößt in diese.
So ist es schön beschrieben, das stimmt. Ich war jetzt echt gespannt, wie du das machst. Aber,
ich habe gedacht, es kommt wenigstens Box irgendwo vor.
Ja, stimmt.
Nee, da bin ich kein Fan von, weil das Wort Strafraum ist ein schönes deutsches Wort, das kann man auch verwenden. Da muss man die Box nicht verwenden.
Wobei, tatsächlich bin ich grundsätzlich bei dir, aber jetzt, wo du es gesagt hast, ist natürlich Strafraum auch schon wieder ein bescheuerter Begriff, weil der schon wieder so negativ konnotiert ist.
Ja, und 16 Meter Raum ist halt inkorrekt, weil es 16,50 Meter sind.
Das sowas darf man mir nicht erzählen, weil sonst schreibe ich jetzt in all meinen Texten von 16,5 Meter Raum und dann drehen wieder irgendwie 17 Leserbriefmenschen durch und.
Ja, das ist halt, wenn man englische Maße hat, ne? Ganz einfach. Also im Englischen heißt es the 18. Also ich habe ja in den USA auch Fußball gespielt, da war es auch in the 18 und ich habe immer gedacht, was wollt ihr denn mit den 18? Aber es sind 18 Yards und es sind 16,50 Meter.
Jetzt müssen wir Strafraum umbenennen.
Ja, aber also, das ist doch tatsächlich so. Also da ist ja Box dann eigentlich cooler als Strafraum.
Ja, aber es ist ja schon der aber ist es nicht der Strafraum, weil in dem Strafraum wirst du bestraft, wenn du faulst. Dann
gibt's ja, aber andererseits ist es auch der Raum der Möglichkeiten, um Distanzschüsse zu vermeiden. Also
Raum der Möglichkeiten klingt so nach ganz anderem.
Ja. Da steht Scheffler im Raum der Möglichkeiten. Das würde sich doch cool anhören.
Raum der Möglichkeiten klingt nach was Martin Driller gut in seiner Spielerzeit besucht hat.
Das. Au. Grüße.
Wir schweifen ab.
Ja. schickt uns eure Vorschläge für die
Benennung für alternative Strafraum. Ja. Der 18-Yard-Raum ist natürlich auch spannend.
Ja. Wie sind wir denn da jetzt? Ach so, mit Schuranov, deshalb mit. Eieieiei. Wie kommen wir da jetzt wieder weg? Das ist die andere Frage. Also es muss schon noch einiges getan werden im defensiven Bereich beim ersten FC Nürnberg. Siehst du das auch so, Uli? Bist du auch noch links, rechts und eine 6?
Ja, aber ich befürchte, dass sich da nicht mehr so viel tun wird.
Okay.
Gut. Also was Trainer hat ja kürzlich schon, glaube ich, in der Pressekonferenz gesagt, dass er eigentlich, man wäre bei den Transfers schon sehr frühzeitig sehr weit und er sieht jetzt auch dann gar nicht mehr, da war ja Mats Möller-Deli noch nicht perfekt, hat aber so ein bisschen drauf angespielt, dass man vielleicht noch einen guten Zehner findet, könnte was werden. Schmunzel. Und dass er dann, schmunzel, und dass er dann die Mannschaft aber schon gut aufgestellt sähe.
Muss er also ja sagen. Klingt,
ja. Ich glaube jetzt aber nicht, dass noch drei Leute kommen, ehrlich gesagt.
Okay, dann wenn wir noch einen Wunsch frei hätten, dann Uli würde einen Linksverteidiger nehmen.
Ja.
Flo?
Ja, wahrscheinlich würde ich mich da anschließen, wenn ich nur einen wählen darf. Ich weiß, dass der in den Gerüchten auftauchende Aslak Witry ist zwar Rechtsverteidiger, aber das fände ich grandios. Also das ist wirklich Bombenrechtsverteidiger, aber wenn ich mir
den so anschaue und sein Profil anschaue, dann sage ich auch, der gehört nicht in die zweite Liga, sondern der gehört in die Bundesliga. Also wenn du den holst, dann hast du auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Fußballer. Aber der wird auch dementsprechend teuer sein, weil er eben noch Vertrag hat. Deshalb kann ich mir das nicht so recht vorstellen, dass man den holt. Aber der würde mich jetzt zum Beispiel euphorisieren. Aber tatsächlich sehe ich auch den Bedarf, vor allem eben beim Linksverteidiger, weil man eben da quasi keine Alternative für Tim Handwerker hat. Es sei denn, Linus Rosenlöcher macht einen Riesenschritt nach vorne und setzt den plötzlich so unter Druck, dass Tim Handwerker auch mal auf der Bank sitzt.
Davon gehen wir mal schwer aus. Oder Tim Handwerker macht halt einen Riesenschritt nach vorne und lernt.
Aber selbst über dann, ich meine,
dass
der wirklich nochmal 34 Spiele am Stück fit ist und durchspielen kann und muss, das ist schon auch schwierig.
Ja. Ich wünsche mir auch einen Linksverteidiger. Eigentlich will ich mir noch einen Stürmer wünschen, um die Situation da vorne noch absurder zu machen, dass sie einfach jetzt morgen ums Eck kommen und noch einen 27-jährigen Angreifer präsentieren, der weiß, wie es ist, montags in Aue zu spielen und im Dezember. Montags darf man ja nicht mehr spielen.
Nee, Samstagabend.
Schade. Die schönen Montagsspiele sind weg. Ja, Uli?
Wollte ich was sagen?
Ja, du wolltest was sagen, bilde ich mir ein.
Jetzt habe ich es wieder vergessen.
Oder wolltest einfach nur, dass ich aufhöre zu reden. Haben wir noch irgendwas vergessen? Mein Freund...
Torhüter brauchen wir noch einen, ne?
Ist stimmt, der kommt auf jeden Fall noch. Also dann wären es doch auf jeden Fall drei.
So, vielleicht einen, der eine gute Raum der Möglichkeiten Beherrschung hat.
Ja, das wär mal ein Fortschritt.
Ja.
Obwohl, naja, egal. Christian Martini hat doch eine okay Saison gespielt, finde ich. Ihr nicht?
Doch. Okay ist genau okay. Der richtige Ausdruck.
Ja.
Und jetzt wollen wir noch einen Spieler des Jahres küren? Spieler der Saison, also sage ich wieder Saison. Wenn wir einen nehmen, der Club macht immer diese Abstimmung, der Klubberer des Jahres.
Ich habe euch ja tatsächlich auch gestern habe ich euch das geschrieben, oder? Dass ihr euch eure Saison Höhe und Tiefpunkte ausdenken sollt und dass ich dann vergesse, ihn zu erwähnen und zack, habe ich es vergessen zu erwähnen. Ich hoffe sehr, ihr habt euch keine überlegt, aber ja, ein Spieler der Saison sehr gerne, da bin ich sehr gerne dabei, würde gern als Letzter sprechen müssen. Weil ich brauche ja immer ein bisschen länger, um meine Gedanken zu ordnen und mir die Mannschaft nochmal vor Augen zu
holen. Du nimmst doch eh den Geist.
Ja, stimmt. Ich nehme Johannes Geist. Tatsächlich. Für mich ist es Johannes Geist. Und auch nur halb ironisch, weil ich finde auch, dass tatsächlich Johannes Geist mit dieser Position so gefühlt seinen Frieden geschlossen hat im Lauf der Saison und gearbeitet hat auf dieser Position. Also, fand ich jetzt nicht schlecht. Johannes Geis. Ja. Uli?
Schwierig. Also man muss die Saison, also ganz am Anfang hätte vielleicht vieles auf Felix Lohkämper hingedeutet, der sich dann verletzt hat. Wenn man nur die letzten Spiele nimmt, kommt man wahrscheinlich an Erik Schrönhoff nicht vorbei, aber Saison ist halt nicht nur die ersten fünf oder die letzten fünf Spiele. Ich fand wirklich, auch wenn er mit, ich glaube, ein Tor, eine Vorlage, das ist noch ausbaufähig, aber ich fand Mats Möller-Daly schon wesentlichen Bestandteil des Aufschwungs in der Rückrunde. Also es war für mich auf jeden Fall der Spieler der Rückrunde. Auch Nürnberger und Kraus haben einen Schritt nach vorne gemacht, hatten aber in der ersten Saisonphase auch ihre Probleme. Also ich würde mich trotzdem jetzt mal auf MMD, wie er neudeutsch heißt, festlegen.
Tatsächlich fand ich Vertragsverlängerungsvideo, das der erste FC Nürnberg da produziert hat, so ein bisschen witzig sogar.
Ein bisschen witzig
war es schon.
Ja, ich glaube, die Stuhlfallstuben finden es nicht so witzig, wenn die Leute jetzt kommen und
die 5 Euro.
Ja, aber gut. Ja, dann Flo.
Fabian Nürnberger.
Ja, ganz, das sind zwei so langweilige Spieler des Jahres, die ihr euch da rausgesucht habt. Da bin ich sehr zufrieden mit Johannes Geis.
Ja, aber wobei mal, ich meine, wenn vielleicht auch Georg Margreiter. Oho. Einfach nur aus sentimentalen Gründen und weil ich glaube schon, so die Stabilität in der guten Phase auch von mit ihm zusammenhing. Also vielleicht
kann ich auch akzeptieren.
Ja, doch. Das mache ich jetzt einfach.
Gut, dann haben
jetzt wir. Jetzt haben wir bald eine Elf des Jahres zusammen.
Markreiter Geiss und MMD. Ja, dann machen wir natürlich auch noch die größten Enttäuschungen. Da, weil wenn wir schon persönlich werden, dann auch in die uns vorgegebene Richtung.
Eindeutig das Spiel, wo ein Bounty-Riegel in der Verpflegungstüte war.
Zählt nicht. Und außerdem ist Bounty sehr
okay. Nee.
Doch. Nee. Doch. Bounty hat seine Daseinsberechtigung. Aber deine größte Enttäuschung, Uli?
Ja, ich glaube, da kann man den Januar als Gesamtheit nehmen. Da waren so viele enttäuschende Spiele dabei. Regensburg, Sandhausen, Hannover. Bock.
Komm jetzt, trau dich.
Was war denn das?
Es geht um einen Spieler.
Achso, Spieler, nicht Spiele.
Nee, Spieler.
Um einen Spieler. Größte Enttäuschung. Heieiei.
Naja, Sabri Zing.
Ja, stimmt, den hat man
schon vergessen. Das zählt auch nicht. Der ist ja schon wieder
doch.
Weg. Der hört das nicht.
Ja, zu Recht.
Das wird ihm auch nicht zugetragen.
Der ist jetzt abgestiegen als Meister, das hat er jetzt davon.
Ja.
Okay. Aber stimmt, das war schon rückblickend, war das schon einer, wo man, glaube ich, ganz andere Erwartungen hatte von allen Seiten und der es ja halt in keinster Weise erfüllen konnte.
Und deshalb dann auch gegangen ist. Ich glaube, da kann man, oder man kann eigentlich beide Bayern-Leihgaben da nehmen, dass Christian Früchtl so gar keine Chance gekriegt hat. Also das ist, er ist, glaube ich, auch enttäuscht. Das ist gar nicht so sehr, dass er die Entscheidung, die Enttäuschung an sich ist. Aber er trägt, glaube ich, auch viel Enttäuschung in sich, dass er da gar keine Spielzeit gekriegt hat. Also auf null Minuten kommt, das ist schon auch bezeichnend.
Fand ich auch nicht schön, ehrlich gesagt. Weiß nicht, wie es ihr seht. Ich finde, man hätte ihm jetzt diesen Einsatz in Hannover schon geben können.
Ja, das wollte ich auch noch fragen, genau. Danke, dass du mich an meine Fragen erinnerst. Ja. Wie fandet ihr das, dass Robert Klaus auch in Hannover nochmal so getan hat, als wäre es ein ganz normales Fußballspiel?
Also bei Hannover hat ja auch der Ersatztorwart dann nochmal gespielt.
Der Ersatztorwart und dann ist erst der dritte auch noch eingewechselt worden.
Also ich glaube jetzt nicht, dass Früchtl den Sieg gekostet hätte in Hannover. Also dann müsste man sich ja generell hinterfragen, warum man ihn überhaupt geholt hat, wenn man für so schlecht hält.
Ich glaube, das tut man auch, oder?
Ich weiß ja nicht, was
oder
intern...
Sagt man, ja, der hat ihn, hat den Matenia so angepusht, dass der Wechsel doch gefrüchtelt hat. Also,
oh.
Ja, ganz schlecht ist auch geklaut, ich gebe es zu. Es war einer der Kommentare unter meinen Tweets.
Andi Pöllinger singt jetzt heulend zusammen irgendwo, warum ihm das nicht eingefallen ist.
Ja. Dem mit Sicherheit.
Oh Gott, das muss wieder raus aus meinem Kopf.
Achso, sonst steht es morgen in einem Text.
Nein, sonst wäre ich nie wieder einen Text schreiben können, geschweige denn sprechen oder sonst was. Gefrüchtelt.
Also ich fand auch mal, man hätte auch in Hannover jetzt Lukas Mühl noch mal ein Spiel machen lassen können.
Ja.
Der war 11 Jahre im Verein, also oder 10 Jahre waren es, 2011 bis 2021, 10 Jahre. Es ist ja wirklich jetzt nicht irgendein Spieler, der jetzt mal eine Saison da war und halt wieder geht. Und dann so die letzten 2 Minuten, ich hatte schon Angst, sie schaffen es nicht mehr, dass der Schiedsrichter abpfeift und der bleibt außen stehen. Hätten wir jetzt auch vielleicht, muss ein Trainer entscheiden. Wir wissen natürlich auch nicht intern, auch bei Früchtl, was da für eine Stimmung war. Er hat auch ein paar Äußerungen getan, dass er nicht so ganz glücklich ist mit der Situation. Also man weiß natürlich die Hintergründe nicht, aber so von außen betrachtet hätte ich es jetzt schon nobel gefunden, dem einen oder anderen da noch einmal ein bisschen Spielzeit zu geben. Hanno hätte es ja auch bekommen sollen, zu Recht natürlich, da hat es nicht funktioniert, wegen der bekannten Geschichte. Aber bei so einem verdienten Spieler wäre das schon nett gewesen.
Ja, sehe ich genauso. Du auch, Flo? Oder ja, meinst du, es ist auch okay, dass man sagt, das ist
also beim
Fußball und
ja, erstens das und zweitens, ich meine, es ist halt einfach auch, ne, es geht ja auch durchaus, wie gesagt, wenn es dann auch noch um Geld geht, dann kann man sich sowas sowieso nicht erlauben. Und ich denke, beim Torwart ist es halt dann auch so, ne, da, wir haben es ja gerade gehabt. Ich meine, tust du den jetzt raus und nimmst ihm damit quasi so seine komplett durchgespielte Saison, kann ja auch sein, dass der Matenia da so ein bisschen das Gefühl hat, er ist damit noch zusätzlich motiviert. Gibt es da wirklich einen Grund, ihn jetzt rauszutun?
Naja, er hat gegen Bochum hat er einen Grund geliefert, wenn man mal ganz böse sein will. Ne?
Also. Ja. Andererseits, ne? Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn der andere jetzt ein junger Spieler wäre, der die ganze Saison nichts gesagt hätte und im Verein dann auch noch bleibt, dann ist es, glaube ich, auch noch was anderes als jetzt bei einem jungen Spieler, der halt wieder zurückgeht und nur ausgeliehen war. Also das ist wahrscheinlich schon auch so, dass das auch eine gewisse Rolle gespielt hat jetzt an der Stelle. Bei Lukas Müll denke ich schon auch, dass man sich vielleicht überlegt hätte, legen hätte können zu sagen, ja, den bringe ich jetzt ein wenig früher. Andererseits, ne, wenn du im Spiel drin bist als Trainer, dann bist, also ich glaube, Robert Klaus ist da schon auch so vom Typ her jetzt nicht unbedingt der Sentimentalste, sondern der sagt halt dann, ich will das schon noch gewinnen, also lasse ich die spielen, von denen ich überzeugt bin, dass es am besten geht. Und das war halt, ich meine, da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, das ist bei Lukas Mühl halt auch so, dass der, wenn der gespielt hat, war es auch meistens schwächer und Marc Reiter und Sörensen zusammen schon auch das bessere Duo waren.
Welcher Trainer war das damals, der fast verpasst hätte, Raphael Schäfer auszuwechseln? War das René Weiler? Oder?
Ich glaube, es war René Weiler.
Ja, okay. ja, aber zudem hast du ja heute auch schon eine Parallele gezogen und Flo und hast geschrieben, dass jeder Trainer in den letzten Jahren, der eine Saison mit dem Club beenden durfte, dann im nächsten Jahr auch um den Aufstieg mitgespielt hat, beziehungsweise genau, aufgestiegen ist.
Jetzt haben wir schon zwei Argumente.
Ja. Die Fürth-Kopie.
Ja. Die und, Trainergeschichte, ja.
Ja.
Das macht also, die Fehleinkäufe wieder wett.
Ja.
Ja, ja. Wobei jetzt mal, um es wirklich positiv zu drehen, ich denke, in der Saison hat man an Reis, an Leitl, auch an Eichner, man hat gesehen, wenn einmal ein Trainer eine Zeit lang arbeiten darf, wird es meistens ganz gut. Es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie da unten drin unbedingt
Kofeld.
Die Leute standen.
Kofeld,
das ist ein Beispiel, das stimmt. Aber den hat man ja dann auch noch rausgeschmissen. Wer weiß,
ja.
Ob ohne. Nein, die hätten trotzdem.
Ja.
Aber insgesamt, aber Kofeld war ja auch länger und da hätten wir schon auch vorher, schon letztes Jahr vielleicht.
Ja, du solltest dich nicht von meinen Einwürfen provozieren.
Das sind ja wahrscheinlich die Einwürfe, die der ein oder andere Hörende auch hat.
Das hoffe ich nicht für die Hörenden, ja. Sondern dass sie klügere Gedanken haben ja. Als ich, aber.
Also das halt einfach weniger, ich meine, man muss ja jetzt nicht gleich mit Frank Schmidt kommen, der da irgendwie seit ich denken kann, ungefähr in Heidenheim sitzt. Also, aber insgesamt, man sieht schon so eine gewisse Kontinuität, man hat es ja dann auch jetzt unter der Saison gemerkt, auch bei Klaus, auch bei Anfang, wenn die mal länger dann drin sind, dann wird es plötzlich doch besser. Also von daher ist es schon spannend. Klar, Kenan Kocak ist dann das Gegenbeispiel, der durfte auch bis zum Ende weitermachen und es ist nicht besser geworden. Also es ist nicht ganz so einfach zu sagen, du lässt einfach den Trainer da sitzen und dann wird es irgendwie schon. Auch da ist Kofeld das Gegenbeispiel, aber an sich glaube ich...
Das ist schön, wie du hier Argumente und Gegenargumente siehst. Du brauchst uns gar nicht für diesen Podcast, sondern du könntest einfach ein Gespräch mit dir führen. Aber naja, gut.
Nein. Es war letzte Woche auch ohne mich sehr gut.
Ja, vielen Dank.
Was aber an Hanno lag.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir
war vorhin wirklich gut.
Tatsächlich vorhin auch mal aufgefallen, dass jetzt in dieser Saison jeder mal hier im Podcast ausrasten durfte. Nur ich habe immer... voller Gleichmut diese Sachen verfolgt.
Du wärst fast der Tim Handwerker des Podcasts geworden, wenn du nicht vor drei Wochen mal Urlaub gehabt hättest.
Das stimmt.
Ja.
Ja. Und ja, okay. Weitere Ähnlichkeiten. Robert Klaus, wollen wir über den auch noch kurz was sagen? Ob wir den Spitze finden oder ihn nicht mehr sehen können? Oder ist das jetzt dann irgendwann zu viel und wir machen jetzt Sommerpause? Ich finde ihn, hören viele in meinem Umfeld nicht gerne, ich finde ihn gut, interessant und witzig. Habe ich hier, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt.
Ja, nee, nur weil über deinen Witz mal gelacht
hast. Genau, das kriege ich dann jedes Mal zurück. Ja. Ihr? Ist es richtig, mit ihm in die neue Saison zu gehen oder seht ihr das
ja, mit natürlich. Sorge? Nein, Gottes Willen, also brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ich bin auch gespannt, jetzt das, er hat ja selber gesagt, so das erste Jahr ist für einen Trainer immer etwas schwierig. Ich glaube, er setzt sich dann schon selber auch unter Druck, dass das nächste Jahr noch etwas besser werden sollte. Ich bin gespannt, wie es ihm gelingt. Also man hatte in der Saison auch viel Verletzungspech, das darf man auch nicht vergessen bei der Gesamtbetrachtung. Wenn man so einen Felix Lohkämper oder Köpke oder wie sie alle heißen, vielleicht wirklich über längere Zeit gehabt hätte, wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Also ich bin neugierig, natürlich soll er die nächste Saison machen. über ihn persönlich, sage ich auch immer wieder, wenn mich Leute fragen, wie findest du den Trainer eigentlich? Sage ich, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn von einem Laptop-Bildschirm und im Stadion, wenn er 30 Meter von mir entfernt steht. Also wir haben ja in Corona leider keine Möglichkeit, wie früher mal mit Trainern einfach auch unter vier Augen zu sprechen, mal über Hintergründe zu reden und sich auch mal einfach so ein kennenzulernen. Das ist ja leider nicht möglich oder vielleicht auch ein Stück weit nicht gewollt, muss man auch mal sagen. Insofern kann ich über ihn als Typ nichts sagen. Ich finde ihn eloquent, kommt auch immer auf die Phasen an. Er hatte auch eine Phase, wo man dann auch so das Gefühl hat, er ist jetzt ein wenig ratlos und ja, sieht alles etwas positiver, als es vielleicht in Wirklichkeit ist. Aber ich würde mich gern mal mit ihm abends auf ein Mineralwasser zusammensetzen und ihn mal näher kennenlernen. Wäre sicher interessant.
Sehr lustig, weil ich mir jetzt die ganze Zeit vorgestellt habe, dass ich genauso, was du jetzt über Robert Klaus gesagt hast, ich über euch sagen könnte.
Wie, du würdest mit mir gerne Mineralwasser trinken?
Ja, vor allem, dass ich euch ja auch nur noch, ich kenne euch ja nicht einmal vom, ich weiß ja gar nicht, wie ihr ausschaut, weil ich mit euch ja immer bloß über Studio Link verbunden bin, aber naja. Ja, Flo, auch noch was?
Oder? Ich glaube, es ist relativ schwierig, ihn einzuordnen, wie der Uli sagt, weil eben so die andere Komponente fehlt. Ich finde ihn fachlich kompetent. Ich fand auch, dass er auf die Unwägbarkeiten der Saison dann immer im richtigen Moment doch gut reagiert hat. Also den Ausfall von Felix Lohkämper erst versucht hat, so zu kompensieren, dass er halt einfach jemand anders dahinsetzt und dann gemerkt hat, das geht nicht und dann reagiert hat und die Grundformation umgestellt hat und auch so ein bisschen auch das Pressing noch forciert hat. Das fand ich also kompetent und auch nachvollziehbar und richtig. Ich finde nicht immer alles nachvollziehbar, aber er hat den Trainerschein, nicht ich. Also von daher, das soll er ruhig machen. Und ansonsten ist es halt immer so ein bisschen schwierig. Also ich finde, ja, eben manchmal, man kann ihn so schwer einschätzen, eben, weil manches wirkt vielleicht auf Distanz auch ein bisschen unterkühlter oder ein bisschen distanzierter, als es vielleicht gemeint ist. Vielleicht ist er vom Typ her auch eigentlich jemand, der eher introvertiert ist und dann halt das mit Kompetenz in seinem Sprechen ausbügelt, oder vielleicht ist er von sich voll überzeugt und denkt sich eigentlich, wer seid denn ihr alles für Deppen, was fragt denn ihr? Man weiß es einfach nicht und ich möchte ihm weder das eine noch das andere unterstellen, aber es ist halt so die Bandbreite, weil man ihn so schwer einschätzen kann. Also ich finde, das, was er sagt, finde ich, ich höre ihm gern zu, wenn er über Fußball spricht, und ich glaube, er redet auch am liebsten über Fußball.
Also für mich macht er manchmal so wegen den Eindruck, ich habe das mal gesagt, wie so ein Projektmanager. Also er kommt jetzt hier nach Nürnberg, er macht es mit großer Hingabe sicherlich und sehr fleißig und sehr akribisch, aber ich habe bei ihm nicht das Gefühl, dass er zu dem Verein bislang eine sehr große Verbindung aufgebaut hat, was natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch schwierig ist. Es gibt keine Fans, es gibt keinen direkten Kontakt, die wursteln da außen am Pfalznerweil vor sich hin, spielen Tischtennis im Hotel.
Ich glaube, das also, hat er sogar tatsächlich auch selbst mal gesagt.
Er hat auch irgendwo mal in einem Interview gesagt, dass sein Lebensmittelpunkt nach wie vor Leipzig ist und er pendelt ja sehr viel zur Familie. Gut, Auge ist früher auch immer nach München gefahren abends, das sei ihm gegönnt, aber ich glaube, so einen richtigen Bezug zur Stadt, zum Verein hat er noch nicht so bekommen. Kann ich mich täuschen, ist es einfach nur so eine Einschätzung. Und ja, wenn es halt hier nicht weitergeht irgendwann, dann greift man halt das nächste Projekt an. Also so ist aber vielleicht auch so eine Art Trainertypus jetzt, die eben da ein anderes Denken haben. Man muss nicht immer das Wappen küssen und schwärmen, wie toll dieser Verein und die Menschen sind. Das wissen wir ja alle. Also insofern ist das jetzt nur so eine Außenbetrachtung.
Ist schön.
Ja, in Zeiten, wo vielleicht auch Aufstiegstrainer gehen, ist das vielleicht auch eine realistische Einschätzung.
Ja. Gut. Wir halten fest, wir können nicht loben. daran arbeiten wir in der Sommerpause. Ich muss das jetzt hier langsam abwürgen, weil meine Tochter hat zwei Freundinnen zu Besuch und meine Frau musste jetzt irgendwo weit, weit weg von meinem improvisierten Aufnahmestudio hier halten. Und ich fürchte, das wird ihr nicht mehr zu lange gelingen. Ja. Und selbst wenn es ihr gelingt, ist der Ärger, den ich dann abbekomme, nur weil ich eine Stunde hier mit euch geplaudert habe, es nicht wert. Deshalb.
Wir lösen noch auf. Der Gerch von vor zwei Wochen ist Wolfgang Frank.
Stimmt. Und wir machen heute keinen Gleich, weil uns vor dem Podcast eine Riesenausrede eingefallen ist. Nämlich, dass das eh keiner sich merken kann bis zur Auflösung in wann auch immer dann Folge 99 erscheint. Zum Trainingsauftakt vielleicht, oder?
21. Juni, Trainingsauftakt.
Oder? 21. Ein Juni.
Guter Zeitpunkt.
Ja. Für Folge 99.
Dann machen wir die restlichen, zerstören wir die restlichen Neuzugänge noch und dann gehen wir frohgemut in die neue Saison.
Das hört sich nach einem Plan
an.
Ja.
Cool. Und in Folge 100 kommen nochmal alle Gäste, die bisher da waren, auch. Also auch Robert Palikutscher und.
Ja. Das wäre sehr schön. Das wäre eine sehr, sehr lustige Runde. Ich hätte Lust drauf. Ich befürchte, nicht alle der Beteiligten wären denn noch dabei. Thomas Gretlein, Michael.
Enrico Zier, Valentini
war schon da. Enrico Valentini, ja, das wäre.
Hanno Behrens, Robert Klaus, das ist.
Den Klose müssen wir dann ja auch nehmen.
Fabian Schleusener war auch mal aus der Quarantäne raus, hat er sich mit uns unterhalten. Bilde ich mir zumindest ein. Aber. Kann auch sein, dass ich das geträumt habe. Egal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden. Schöne Pfingstferien. Die sind noch, oder? 2 Wochen.
Die sind noch 2 Wochen, ja.
Dann genießt sie oder genießt sie nicht. Macht, was ihr wollt. Ist mir jetzt egal. Jetzt ist Sommerpause. Sehr schön. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.